NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ich persönlich kann für mich sagen und ich glaube auch für die Jugend, wir wollen wertgeschätzt werden und wir wollen vor allem auch das Gefühl haben, dass wir wichtig sind, denn das sind wir. Wir sind ein Teil der Gemeinde und wollen so auch explizit wahrgenommen werden und ja, wir sind die Zukunft. Das heißt, man sollte sich's nicht mit uns verscherzen.
Das war ein selbstbewusstes Statement von Tristan Lippold. Er ist 22 Jahre alt und ehrenamtlich engagiert in der evangelischen Kirche. Und tatsächlich kommt es ja auf Jugendliche und junge Erwachsene an. Sie sind mitentscheidend dafür, wie es weitergeht mit den großen christlichen Kirchen. Ich zitiere da einmal aus der 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Das ist eine religionssoziologische Langzeituntersuchung der beiden großen christlichen Kirchen. Und darin heißt es etwas sperrig, die Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen sei zentral für die Reproduktion der Institution Kirche.
Aber wie gelingt es den Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden, Jugendliche und junge Erwachsene fürs Ehrenamt zu motivieren? Wie müssen dafür die Rahmenbedingungen sein? Darum geht es heute, kurz vor dem 5. Dezember, dem Tag des Ehrenamts. Und damit herzlich willkommen zu Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon heute Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Unsere erste Station heute ist Bad La. Der Ort liegt im südlichen Osnabrücker Land, einer eher katholisch geprägten Region. Und Brigitte, du warst in der evangelischen Diaspora und hast in der Dreifaltigkeitskirche in Bad La einen Gottesdienst besucht.
Wie man leicht heraushört, in diesem Gottesdienst ging es um einen der berühmtesten Songs von John Lennon. Auch die Predigt drehte sich um Imagine. John Lennon behauptet in seinem Song ja, Religion bringe nur Ärger. Und mit dieser Aussage wollte sich Predikant Hans-Jürgen Kimmel schon immer mal auseinandersetzen. Um seine Predigt passend einzubetten, hatte er die Band der Kirchenregion mit ins Boot geholt. Die Besetzung an diesem Sonntag: 4 junge Erwachsene, Gitarre, Bass, Gesang und am Keyboard Tristan Lippold. Ein Informatikstudium hat er abgeschlossen, nun studiert er klassischen Gesang.
Ja, ich hatte schon immer so klassische Musik und Informatik als große Bereiche bei mir. Und nach dem Abi dachte ich dann, okay, was studiere ich von den beiden Sachen? Und dann kam Corona und dachte mir, okay, dann ist vielleicht Informatik doch die sichere Variante zuerst.
Und war jetzt Tristan Lippold während der ganzen Zeit in der Kirchengemeinde musikalisch aktiv?
Also kirchliches Ehrenamt gehört für ihn seit dem 14. Lebensjahr dazu, hat er mir erzählt.
Also es hat angefangen mit meiner Konfirmation in 2017 und von dort aus bin ich dann durch Anwerbung unserer Pastorin direkt dann als Teamer gestartet, also als ehrenamtlicher Mitarbeiter. Und da Musik schon immer meine große Leidenschaft war, ist es dann auch viel in die musikalische Richtung gegangen, also Gottesdienste gestalten oder Musik auf der Konfifahrt machen. Ja, und seitdem bin ich dann so ziemlich engagiert.
Nun geht es ja auch um die Frage, was tut Kirche, damit Jugendliche und junge Erwachsene sich freiwillig und ehrenamtlich in ihr engagieren? Und in diesem konkreten Fall, wie waren oder wie sind die Bedingungen für Tristan Lippold?
Einerseits habe ich oft Zugang zu beispielsweise der Orgel bei uns im Heimatort. Dort kann ich immer an die Orgel gehen, wenn ich irgendwie üben möchte. Ich kann auch ins Gemeindehaus ans Klavier gehen. Theoretisch könnte ich auch Orgelunterricht nehmen, habe ich jetzt nicht gemacht, aber wurde mir auch angeboten. Und ja, man wird motiviert, es weiterzumachen. Und ich glaube, vor allem durch die Anerkennung, dass man ja tolle Sachen mit Musik macht, ich glaube, das ist so die größte Bestärkung, die man hat in dem, was man tut.
Ja, und Anerkennung gab es auch am Ende des Gottesdienstes in Bad La.
Wie ist das jetzt aber mit dem Aufwand? Also wenn der Tristan Lippold im südlichen Osnabrücker Land unterwegs ist, um jetzt Gottesdienste musikalisch mitzugestalten, da entstehen ja auch Kosten.
Natürlich kann man, wenn man in Gottesdiensten aushilft, kann man dafür Geld bekommen. Das finde ich einfach mal sehr fair, weil man natürlich auch sehr viel Zeit opfert.
Und das wird honoriert mit etwa 50 Euro plus Fahrtkosten.
Seit seinem 14. Lebensjahr ist der heute 22-Jährige ehrenamtlich in der Kirche engagiert. Und Brigitte, du hast erzählt, vor einem Jahr, da wurde er auch in die Synode des Kirchenkreises gewählt. Ihm wird also die schwierige Lage der Kirchengemeinden bewusst sein. Aber welche Erwartungen hat er gerade in Bezug auf den kirchlichen Umgang mit Jugendlichen?
Ich glaube, man muss auch mal ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen. Heißt, man geht beispielsweise auf den Sportplatz und unterhält sich einfach mal mit den Jugendlichen, was sie dann gerade so bewegt. Und ich glaube, durch dieses direkte Zukommen in die Bereiche, wo Jugend sich aufhält und andererseits natürlich auch durch Angebote, die explizit an die Jugend gerichtet sind, also Jugendgottesdienste oder gemeinsame Aktionen. Ich glaube, damit kann man die Jugend am besten abholen.
Raus aus der Komfortzone ist ja letztlich auch eine Haltung. Und dafür gibt es im Kirchenkreis auch ein praktisches Beispiel. Miterleben konnte ich das nach dem Gottesdienst in Bad Lahr im Nachbarort Hilter. Dort war eingeladen zu einem Nachmittag auf dem Friedhof für alle. Und mit dabei auch Tristan Lippold und andere junge Ehrenamtliche. Sie waren gekommen mit dem No-Filter-Bike. Das ist ein Fahrrad, umgebaut zu einer Mini-Café-Bar. Und quasi überall einsetzbar. No Filter, weil man über den Espresso oder den Latte Macchiato ungefiltert mit Menschen ins Gespräch kommen kann. Und genau so funktioniert es auch.
Also eine Erwartung von Tristan Lippold an die Kirche, die lautet raus aus der Komfortzone. Was erwartet er vielleicht noch?
Ich würde das zusammenfassen unter der Überschrift mehr Vertrauen wagen. Konkretes Beispiel: Eine Konfifahrt stand an, konnte aber nicht hauptamtlich geleitet werden, weil die Diakonenstelle nicht besetzt war.
Sondern wir haben es als ehrenamtliches Leitungsteam gemacht von Jugendlichen. Das hat auch gut funktioniert. Man kann auf jeden Fall dadurch erkennen, dass ehrenamtliche Leitungen auch gut sein können und beispielsweise bei Aktionen oder bei Konfi-Unterricht oder so nicht immer unbedingt Pastor oder Pastorinnen irgendwie dabei sein müssen.
Kirchen und junges Ehrenamt, das ist heute unser Thema. Und für das nächste Beispiel, Brigitte, warst du in Osnabrück unterwegs und zwar in einem Spielecafé.
Genau, und wie wir hören, hat die Runde, in der ich dabei war, gerade sehr viel Spaß beim Raten. Wir sind hier zwar im Spielecafé, was hier aber stattfindet, ist ein Frauen-Meetup, ein Frauentreff. Zwei zusammengerückte Tische, drumherum 9 Frauen, gebürtig aus dem Iran, aus der Ukraine, aus Deutschland. Manchmal sind es bis zu 20 Frauen, die sich einmal im Monat an wechselnden Orten treffen. Und wie es dazu gekommen ist, hat mir Sophie Bücker erzählt, bei der Caritas in Osnabrück zuständig für junges Engagement.
Frauen-Meetup ist ein Projekt, das im März 22 entstanden ist. Da war eine Frau bei mir in der Beratung aus Nepal, internationale Studierende hier in Osnabrück. Und die meinte, es ist irgendwie relativ schwer, Leute kennenzulernen, auch relativ schwer, Leute so aus Deutschland kennenzulernen. Und hatte dann die Idee, vielleicht so ein Meetup, also ein Frauen-Meetup in Osnabrück ins Leben zu rufen, wo sich Frauen, die genau aus anderen Ländern kommen, mit Frauen treffen können, die hier vielleicht auch aufgewachsen sind und wo man einfach sich einmal im Monat begegnen kann, kennenlernen kann, idealerweise vielleicht auch eine neue Freundin mitnehmen kann. Genau, das war so die Grundidee.
Und wie funktioniert diese Idee in der Praxis? Also wer organisiert die Treffen und wer bestimmt das Programm?
Organisiert werden die Treffen ehrenamtlich, aktuell von 3 Frauen. Eine von ihnen ist Sarah Naishaburi. Sie lernte den Frauen-Meetup mit Anfang 30 kennen, fand die Idee cool, bekam übers Internet mit, dass Ehrenamtliche gesucht werden und hat sich gemeldet.
Also ich kenne viele neue Leute, also das ist wie so eine Safe Space, alle Frauen zusammen, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Alter, wir unterhalten. Am Anfang ist es so, du kennst keiner und nach regelmäßigen Terminen kommen mehr die gleichen Frauen und dann irgendwann kennst du viele Leute und du hast viele gemeinsame Sachen zu teilen. Ja.
Und da fiel eben der Begriff Safe Space, also geschützter Raum. Warum ist der Sarah Naishaburi so wichtig?
Ich glaube, sie spricht damit ein Bedürfnis vieler Frauen an, ganz besonders aber ein Bedürfnis zugewanderter Frauen.
Ich komme aus dem Iran und ich kenne das. Manchmal Frauen trauen sich nicht in der Gesellschaft gehen und miteinander reden. Aber ich finde das schön, hier können die Leute sich trauen, sogar wenn die sprachlich Fehler machen, sogar wenn die was Falsches sagen. Die sind in dieser Gruppe, wir haben einander, wir können einander helfen. Ja.
In diesem Safe Space sind aber nicht nur Frauen mit Zuwanderungsgeschichte willkommen, sondern alle. Ob sie nun neu sind in der Stadt, ob sie schon lange hier leben, sich einsam fühlen oder einfach nur neue Kontakte suchen. Die jüngsten Teilnehmerinnen sind 20, die ältesten etwa 70.
Organisiert werden diese Frauentreffs also ehrenamtlich. Die Caritas gibt aber den Rahmen. Worin besteht der konkret? Wie läuft das ab?
Der katholische Wohlfahrtsverband unterstützt zum Beispiel bei der Raumsuche für die monatlichen Treffen. Er wirbt für das Angebot, stellt ein kleines Budget zur Verfügung, aus dem etwa der Eintritt zum Bowling bezahlt wird oder, wie an diesem Abend, ein Getränk spendiert wird. Und die Caritas bietet beratende Unterstützung. Für Sarah Naishaboris Motivation ganz entscheidend.
Wenn ich zum Beispiel eine Idee habe oder wenn ich etwas vorschlage, dass die darüber nachdenken und sagen, okay, das ist machbar oder das ist nicht machbar und nicht direkt Nein sagen oder sagen, nee, das ist Blödsinn oder so. Also ja, wenn die zuhören und versuchen, uns zu unterstützen, sogar für einmal, dass wir probieren. Und wenn das unerfolgreich ist, ist das unerfolgreich. Machen wir nicht weiter.
Diese Aussage spiegelt sehr schön, worum es der Caritas beim Frauen-Meetup auch geht. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zum Thema Ehrenamt beraten und sie dabei unterstützen, eigene Ideen und Projekte umzusetzen.
Ja, und es wird deutlich, es ist ein Angebot für eine Zielgruppe, die bisher nicht so im Fokus stand. Wie erreicht denn die Caritas diese Menschen?
Also durch die Migrationsberatung zum Beispiel, die die Caritas ja selbst anbietet, durch die Flüchtlingssozialarbeit, durch Werbung an der Uni, durch soziale Medien und auch durch einen speziellen Instagram-Account zum Thema Ehrenamt.
Und wie macht die Caritas dann das Thema Ehrenamt für junge Menschen interessant?
Indem sie mit fluiden, flexiblen Formaten experimentiert, so beschreibt es Sophie Bücker.
Zum Beispiel organisieren wir einmal im Monat einen Volunteer Day. Da besuchen wir Vereine, Projekte, Institutionen in Osnabrück. Das heißt, nächste Woche sind wir zum Beispiel beim Urban Gardening Projekt im Schinkel und helfen da einen Tag mit. Und vielleicht haben dann da ein paar Leute Lust, regelmäßig mitzuhelfen. Vielleicht sagen die aber auch so, puh, so regelmäßig habe ich keine Zeit, aber bei euch beim Volunteer Day bin ich einmal im Monat dabei. Letzten Monat waren wir zum Beispiel beim NABU, da haben wir das Fenamore kennengelernt. Wir waren aber auch schon mal bei der Bahnhofsmission, in der Altenhilfe, in der Behindertenhilfe, der HAO. Also versuchen so ein bisschen zu zeigen, was auch Ehrenamt ist. Und da erstmal so ein bisschen den Step oder so ein bisschen den Schritt rein ins Ehrenamt zu bieten, ohne dass man sich sofort festlegen muss. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, oh mein Gott, was habe ich jetzt hier für eine Verantwortung, wie lange ist das? Sondern einfach ganz locker erstmal reinzugucken.
Junges Ehrenamt in den Kirchen, das ist unser Thema. Und für unser drittes Beispiel in dieser Folge, Brigitte, da bist du nach Lingen gefahren, in die Beratungsstelle des Caritasverbandes für den Landkreis Emsland.
Dorthin eingeladen hatte mich Sozialarbeiterin Christina Jaspers.
Ich bin hier hauptamtlich zuständig bei U25, das ist eine Online-Suizidprävention für junge Menschen. Und die Beratung machen bei uns die Ehrenamtlichen, die durch mich eng betreut und ausgebildet werden.
U25 steht für unter 25 und etwas ausführlicher könnte man sagen, es geht um Suizidprävention für junge Menschen von jungen Menschen. Denn die ehrenamtlichen Beraterinnen sind ebenfalls unter 25. Ein Beispiel ist Jonathan. Er war beim Gespräch dabei, ist 22 Jahre alt und studiert Psychologie in Münster.
Und wie ist er darauf gekommen, sich ausgerechnet in der Suizidprävention zu engagieren?
Ja, dadurch, dass die Caritas auch in Schulen geht und dort für das Programm U25 wirbt. Zwei Freunde von Jonathan hatten daraufhin eine Beraterausbildung mitgemacht.
Und die hatten mir beide auch erzählt, dass das eine ganz coole Arbeit ist. Und in dem Zeitraum ungefähr habe ich dann auch mein Psychologiestudium angefangen. Und da ist das natürlich ganz passend. Also Suizidprävention ist ein extrem wichtiges Thema. Gerade mit meinem Studiengang ist es nochmal interessanter, weil ich mir auch vorstellen kann, in dem Bereich später zu arbeiten. Und dann passte das ganz gut aufeinander. Ich bin gerne ehrenamtlich engagiert und mache gerne irgendwas, wo ich am Ende sagen kann, okay, das hilft Menschen wirklich und das kriege ich bei diesem Ehrenamt hier wiedergespiegelt. Und das ist eine ganz gute Option, um niederschwellig Menschen zu helfen, die eben psychisch Probleme oder Sorgen haben.
Also Jonathan hat ja jetzt seine Motive für diese Arbeit klar benannt. Wie werden denn die jungen Menschen auf diese ja auch schwierige, verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet?
Also mit insgesamt 10 Treffen, teils online, teils in Präsenz. Und insgesamt sind das dann etwa 40 Vorbereitungsstunden.
Wir haben im Vorfeld in mehreren Sitzungen eben ganz viele verschiedene Themen bearbeitet, wo man einerseits bei sich selber so ein bisschen anfängt und reflektiert und schaut, okay, was sind vielleicht meine eigenen Stärken und Schwächen oder Punkte, die in der Beratung vielleicht auch kritisch sein könnten. Und dann wird man aber auch sehr gut darauf vorbereitet, wie man eben in der Online-Beratung beispielsweise Mails formuliert, wie man mit verschiedenen Kontakten umgeht, die vielleicht verschiedene Probleme haben. Und dann haben wir in dem Zug auch nochmal Psychoedukation gemacht, also über verschiedene Störungsbilder gesprochen und wie man eben mit einzelnen Fällen umgehen könnte. Und das war eine sehr intensive, sehr umfangreiche Ausbildung, die einem dann auf jeden Fall auch hilft, letztlich in dieses Ehrenamt reinzustarten.
Und auch wenn man drin ist im Ehrenamt, gibt es Unterstützung in Form von Fortbildungen und regelmäßigen Supervisionen.
Und Brigitte, du hast Jonathan ja auch gefragt, wie muss eine kirchliche Einrichtung sein, damit junge Menschen sich angesprochen fühlen?
Es muss auf jeden Fall erstmal realitätsnah, also nah an der Realität der jungen Menschen sein. Und das ist beispielsweise U25 extrem, weil es als Online-Beratung natürlich extrem die Lebenswelt der jungen Menschen widerspiegelt. Also es ist natürlich der Trend, dass gerade junge Menschen viel in der Online-Welt irgendwie aktiv sind und dann passt es ganz gut, glaube ich, wenn man sich da auch engagieren kann. Und dann natürlich eine gewisse Sinnhaftigkeit, behaupte ich.
Christina Jaspers begleitet die jungen Berater und Beraterinnen ja hauptamtlich. Aber wie sieht sie das? Was muss die Caritas tun, damit junge Menschen ehrenamtlich sich dort engagieren?
Ich glaube, was wir bieten können, auch bei U25, ist eine hohe Flexibilität. Also unsere Ehrenamtlichen können das selbst in den Alltag einbauen. Wann kann ich meinen Ratsuchenden antworten? Wann passt mir das gut? Und ich glaube auch eine hohe Selbstwirksamkeit. Also erstmal sind unsere Ehrenamtlichen selbst verantwortlich für die Beratung und können sich auch ein bisschen ausprobieren, ausleben und gucken, okay, wie komme ich mit meinen Strategien zum Erfolg, dass es meinem Ratsuchenden dann besser geht. Natürlich unterstützen wir, das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn Fragen sind, wenn man mal nicht weiter weiß. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die Ehrenamtlichen das Gefühl haben, ich stehe da nicht alleine da, wenn ich mal nicht weiter weiß.
Bei unserem Gespräch in der Caritas-Beratungsstelle in Lingen hatten wir eine junge Zuhörerin, Nele, 16 Jahre alt, 11. Klasse der berufsbildenden Schule Soziales. Und sie ist gerade fertig geworden mit der Beraterausbildung zur Online-Suizidprävention.
Mich spricht es sehr an, dass Jugendliche helfen können. Ich finde es sehr gut, dass ich keine 18 sein muss, um Leute in meinem Alter helfen zu können. Ich würde auch sagen, dass ich mit 16 besser als ein 24-Jähriger weiß, wie eine 16-Jährige oder Jähriger sich fühlt. Weil ich, sag ich mal, auch nicht die gleiche Phase, aber so eine ähnliche Phase durchlebe, mit dem Schulabschluss zum Beispiel. Und ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr toll, dass man ab 16 hier bei U25 teilnehmen kann.
Jugendliche und Ehrenamt in der Kirche, das ist heute unser Thema. Und Brigitte, lass uns mal an dieser Stelle etwas zurückschauen auf das, was wir bisher gehört haben. Das sind ja drei eindrucksvolle Beispiele, die du mitgebracht hast von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im kirchlichen Ehrenamt. Warum hast du gerade diese Beispiele ausgesucht?
Ja, das Stichwort für die Auswahl lautet neues Ehrenamt. Darüber wird schon seit längerem diskutiert und zwar nicht nur in den Kirchen, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen, weil Ehrenamtliche überall gebraucht werden. Aber unsere Lebensumstände haben sich verändert, damit auch Bedürfnisse und Erwartungen von Menschen. Und wer Ehrenamtliche gewinnen will, muss das zur Kenntnis nehmen und sich darauf einstellen.
Also wenn ich jetzt mal versuche herauszufiltern, was diese Beispiele gemeinsam haben, dann fällt mir als erstes ein, also alle Protagonisten wollen sich im Ehrenamt ja entwickeln können, wollen da, wo sie aktiv sind, auch mitgestalten und auch in ihrem Bereich ja, Verantwortung übernehmen.
Genau. Und was auch deutlich geworden ist, Ehrenamtliche gucken schon darauf, ob die Aufgabe zu ihren persönlichen Interessen passt, zu ihren Talenten und Zielen. Und der Trend geht ganz klar weg von einer langfristigen Verpflichtung hin zum Engagement für befristete Zeit.
Und was auch auffällt, natürlich die Rolle der digitalen Medien, Technologien. Klar, die sind wichtig bei der Werbung, auch bei der Vernetzung. Aber eben auch für die Aktivität im Ehrenamt selbst, wenn man jetzt zum Beispiel an die Online-Suizidprävention denkt.
Ja, und der Frauen-Meetup ist ein Beispiel dafür, dass es unter dem Stichwort neues Ehrenamt auch darum geht, neue Zielgruppen zu erreichen. In diesem Fall Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.
Jetzt ist das ja ein Ehrenamt in der Kirche und da stellt sich natürlich schon die Frage, welche Rolle spielt denn die religiöse Zugehörigkeit bei diesem Engagement?
Also natürlich gibt es Ehrenämter wie zum Beispiel Kirchenvorstand, wo die religiöse Zugehörigkeit Bedingung ist. Aber für die Caritas-Projekte wurde mir versichert, dass religiöse Zugehörigkeit keine Voraussetzung fürs Engagement ist. Im Gegenteil, es wurde betont, längst seien doch auch Muslime bei der Caritas beschäftigt. Aber in Kirchengemeinden ist es nach meinem Eindruck nach wie vor so, dass junge Ehrenamtliche sich meist aus der eigenen Klientel rekrutieren.
Und bei den kirchlich sozialisierten Jugendlichen, da gibt es ja dann immer auch so ein klassisches Abbruchalter, wenn die nämlich häufig in die Ausbildung kommen oder ein Studium beginnen und dafür dann womöglich an einen anderen Ort ziehen und dann nicht mehr diese enge Bindung an die Kirchengemeinde da ist, in der sie aufgewachsen sind.
Ganz genau. Für die Kirchenbindung ist gerade diese Phase sehr heikel. Wenn es da in einer neuen Umgebung nicht eine attraktive Möglichkeit für ein Engagement gibt, bricht in dieser Lebensphase die Bindung zur Kirche oft ab.
Und du hast für diese Folge nach einer Gemeinde gesucht, die eben versucht, diesem Abbruch etwas entgegenzusetzen. Und du bist fündig geworden im Hamburger Stadtteil Lohbrügge, und zwar in der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirchengemeinde. Was macht denn diese Gemeinde anders, vielleicht sogar besser als andere?
Also ich beginne einfach mal mit dem, was auch Pastor Jonas Göbel voranstellt. Die Gemeinde versucht, im Stadtteil gut vernetzt und ansprechbar zu sein.
Wir versuchen auf allen Kanälen zu feuern, auf allen Kanälen präsent zu sein. Das beginnt bei dem klassischen Schaukasten, das geht über einen Gemeindebrief weiter, wo wir wirklich investieren. Den erhalten bei uns alle Menschen, die bei uns im Stadtteil wohnen. Also alle 3 Monate bekommen 7000 Haushalte einen professionell designten Gemeindebrief. Wir sind digital sehr präsent, wir werben bei Rewe an den Kassen, wir sind auf nebenan.de in Facebook-Gruppen. Also wir versuchen einfach überall dort zu sein, wo auch die Menschen in unserem Stadtteil sind. In der Hoffnung, dass einfach sehr viele Menschen zumindest wissen, dass es uns gibt und dass man bei uns mitmachen kann oder hinkommen kann.
Und dadurch fühlen sich dann genügend junge Menschen angesprochen, die mitmachen wollen.
Also Pastor Jonas Göbel spricht von einem überdurchschnittlich hohen Gottesdienstbesuch in seiner 2000-Seelen-Gemeinde und von einem überdurchschnittlich bunten Angebot. Eben weil sehr viele Menschen sich und ihre Ideen einbringen. Nur mal ein ganz kurzer Blick in den Gemeindebrief. Da wird ein Kurs in Gebärdensprache angeboten, Bogenschießen, ein Workshop für Foto- und Filmfans, Herbstbasteln mit Naturmaterialien, Kinoabende, eine Kleidertauschparty, Spielenachmittage.
Und was macht es denn jetzt so attraktiv, sich zu engagieren oder sogar eigene Ideen einzubringen für ein ganz neues Projekt?
Ich glaube, entscheidend ist, dass die Engagements überschaubar sind und, ganz wichtig, dass Experimentieren erwünscht ist. Pastor Jonas Göbel spricht von einer Netflixisierung der Gemeindearbeit. Auf Netflix schauen ja viele Menschen gern Serien, die wiederum gegliedert sind in Staffeln und Folgen.
und dann guckt Netflix oder wer auch immer diese Serie produziert hat, haben genug Leute zugeguckt, was lief gut, was lief schlecht, und man überlegt sich, machen wir weiter oder nicht. Diesen Gedanken versuchen wir zu übertragen in die Gemeindearbeit, dass nicht Angebote einfach immer laufen und immer da sind, sondern ein Angebot ist eine Serie und davon gibt es dann eine Staffel mit einer bestimmten Anzahl an Folgen, also an Termine. Und wenn diese eine Staffel vorbei ist, wenn es vielleicht 6 Termine von einem Kreativnachmittag gab, dann überlegen wir, geht es weiter oder nicht? Wurde es gut besucht? War es zu viel Aufwand für die Ehrenamtlichen? Man kann quasi immer wieder evaluieren und überlegen, wollen wir weitermachen oder nicht? Und genauso auch für die Teilnehmenden ist es die Möglichkeit, okay, es gibt jetzt hier eine bestimmte Anzahl an Terminen und die nehme ich mir vor und dann kann ich immer noch gucken, ob, wenn es eine neue Staffel gibt, ob es wieder neue Termine gibt, ob ich mitmachen möchte.
Und dieses Denken in zeitlich begrenzten Projekten, das kommt offenbar an. Und zwar auch bei jungen Erwachsenen in Lebensphasen, die eher stressig sind. Ein Beispiel dafür sind Jonas Listing, 27 Jahre alt, Student der Politikwissenschaften und Soziologie, und Janek Rattay, er ist 30 Jahre alt und Lehrer. Beide sind Zugezogene in Lohbrügge, beide sind Technik- und Medienbegeistert und seit einem Jahr im Technikteam der Gemeinde aktiv. Sie haben sich zum Beispiel verpflichtet, einige der besonderen Gottesdienste technisch zu verantworten. Ich habe die beiden kennengelernt bei einem Filmgottesdienst mit Szenen aus The Greatest Showman, La La Land und Soul. Say it's all right.
Say it's all right. Dadurch, dass ich beruflich oft sehr stark eingebunden bin. Ich bin zum Beispiel nebenbei noch Klassenlehrer und mache auch noch in der GEW ein bisschen was. Also deswegen kommt mir das sehr gelegen, dass man dann nicht immer fest angebunden sein muss, sondern immer nur zu den Projekten jeweils da sein kann.
Sagt Janek Rattay, und Jonas Listing schätzt die Gestaltungsfreiheit, die Ehrenamtliche haben.
Ich finde schön, dass unser Pastor immer sagt, er ist ein Möglichmacher und nicht jemand, der alles kontrollieren muss. So, also wir treffen uns als Technikteam ungefähr einmal im Monat, und wenn wir sagen, wir haben eine neue tolle Idee, wie wir irgendwie die Barrierefreiheit noch besser machen können, wie wir den Livestream besser machen können, wie wir irgendwie Licht- oder Toneffekte im Gottesdienst besser machen können, dann wird das erstmal quasi nach oben getragen. Wir haben halt die Kreativität, die Freiheit, hier uns auszutoben.
Also was ja bei diesen Aussagen deutlich wird, wir sprechen über junge Erwachsene mit Verpflichtungen im Beruf, Ausbildung oder anderen Interessengebieten. Und für sie geht es um Überschaubarkeit des Engagements, auch um Wertschätzung ihrer Vorschläge und Talente, um ja Gestaltungsfreiheit. Und das heißt doch aber auch, dass viele Pastorinnen und Pfarrer ihre Rolle überdenken müssten.
Genauso sehe ich das auch. Und mein ganz persönlicher Eindruck ist, dass es in vielen Kirchengemeinden genau an diesem Rollenverständnis hakt. Mit der Folge, dass nicht wirklich ein Kulturwandel zustande kommt.
Also was auf jeden Fall für uns als Gemeinde gilt, ist, dass Ehrenamtliche der absolut wichtige Teil der Gemeindearbeit sind. Ich selber als Pastor, ich mache vergleichsweise wenig direkte Angebote. Ich versuche mehr auf einer Ebene dahinter zu motivieren, zu delegieren, dafür zu sorgen, dass Ehrenamtliche Lust haben, etwas zu tun. Das führt dazu, dass ich glaube schon auch den Menschen klarer wird, wir als Gemeinde leben nicht davon, dass hier ein Pastor ist oder irgendwie ein paar Hauptamtliche, sondern wir leben davon, was wir als Gemeinde einbringen. Wir machen das Programm.
Du hattest ja zu Anfang gefragt, was diese Gemeinde anders macht als andere. Und zwei Dinge würde ich gern noch nennen. Zum einen, auf ihrer Homepage veröffentlicht die Auferstehungsgemeinde, für welche Bereiche sie gerade Ehrenamtliche sucht. Das sind kleine Steckbriefe mit kurzer, glasklarer Stellenbeschreibung. Also man kann sich vorher genau ein Bild davon machen, worauf man sich einlässt. Und das Zweite ist, wenn jemand sagt, oh, das möchte ich jetzt gerne machen oder von sich aus eine Veranstaltung anbietet, dann trifft sich der Pastor einmal mit dem oder derjenigen und schließt eine Vereinbarung.
Ich unterschreibe, die Person, die da ehrenamtlich mitarbeitet, unterschreibt und kann eben auch in dieser Vereinbarung das sehr vage halten. Man kann draufschreiben, ich helfe bei diversen Aufgaben hin und wieder, wenn Jonas mich braucht. Oder ich kann schreiben, an folgenden 6 Terminen bin ich zu folgenden Uhrzeiten dabei. Also wir geben den Menschen die Möglichkeit, ihr Ehrenamt klar zu umreißen, wenn ihnen das wichtig ist. Und dann eben auch das Gefühl, ich habe jetzt hier etwas verbindlich unterschrieben. Ja, das ist die Idee dahinter, dass es die Verbindlichkeit erhöht.
Jonas Listing und Janek Rattay hat diese Ehrenamtsvereinbarung erstmal irritiert.
Ich muss gestehen, also eine Ehrenamtsvereinbarung fand ich erstmal ein bisschen komisch. Also klar, irgendwie Führungszeugnis vorzeigen, wenn man was mit Kindern macht oder irgendwie gucken, dass man keinen Autounfall gebaut hat, bevor man mit dem Gemeindebus losfährt. Alles schön und gut, aber ich dachte erst, so ein Vertrag, ist das irgendwie richtig? Aber am Ende des Tages war es einfach nur, dass man sich einmal in die Augen schaut und dass man darauf vertrauen kann, dass das Team, das für Musik zuständig ist, auch für Musik sorgt und dass wir als Technikteam jetzt nicht die irgendwie technisch im Stich lassen.
Das war halt, wie du eigentlich schon gesagt hast, vorher in die Augen gucken. Genau, dass man auch zu seinem Wort dann steht.
Was den beiden auch gemeinsam ist, sie sind ein typisches Beispiel dafür, wie Ehrenamtliche in die Auferstehungsgemeinde finden.
Ich erlebe bei uns einfach, dass die meisten Ehrenamtlichen, also sehr viele, kommen halt wirklich freiwillig. Also sie kommen, weil sie von uns gehört haben, weil sie irgendwas von uns irgendwo gelesen haben. Das erlebe ich erstmal so als größten Schatz, dass Menschen anrufen und sagen, ich würde gerne bei euch mitmachen. Und dann natürlich, dann muss ich ihnen was zutrauen.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Vertikal Horizontal, dieses Mal mit Ideen und Anregungen für junges Ehrenamt in den Kirchen. Diesen Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft findet ihr in der ARD-Audiothek oder unter ndr.de/info.
Über Feedback freuen wir uns. Anregungen, Lob und Kritik bitte an folgende Mailadresse: vertikalhorizontal@ndr.de. Danke für Ihr und Euer Interesse, sagen Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.